29. Januar 2013. Buchpremiere. Venezuela. Reportage aus der Revolution. Von André Scheer. Mit Rüdiger Göbel und André Scheer.
Die meisten kennen ihn wahrscheinlich, André Scheer. Als Redakteur der Jungen Welt kam 2009, Herbst 2009 in die Redaktion der Außenpolitik. Seit 2011 leitet er das Ressort Außenpolitik und sein Fachgebiet ist Lateinamerika und dort vor allen Dingen Venezuela. Er hat ab 2004 in der venezolanischen Botschaft, der Botschaft der Bolivarischen Republik Venezuela, einmal im vollen Wortlaut auszusprechen, in der Pressestelle gearbeitet und 2009 konnten wir ihn für die Junge Welt gewinnen. Das war ein hartes Ringen, wenn ich das rückblickend sagen darf. Die Arbeit ist auch wichtig. Es war sozusagen ein Abwägungsprozess. Aber seitdem prägt er oder ist er prägend für die Lateinamerika-Berichterstattung der Jungen Welt. Und er war im vergangenen Herbst in Caracas, hat die Wahlen beobachtet, darüber berichtet. Begleitet, ausführlich darüber berichtet, nicht nur in der Zeitung, sondern auch in einem Junge Welt Online Spezial, also unermüdlich, also ich wüsste gar nicht, wie er das gemacht hat, mit seiner Freundin Claudia Schöbel, die Fotos für den Band zugesteuert hat, unermüdlich über die Stimmung im Land, über die Demonstrationen, die Veranstaltungen, die ersten Reaktionen nach den Wahlen berichteten. Vieles davon ist in dieses Buch eingeflossen. Es ist eine Grundlage, es ist kein Nachdruck, also keine Sorge, wer das von ihm kennt. Es ist ausführlicher und es bietet einen Rückblick über die Geschichte Venezuelas, den bolivarischen Prozess und auch schon einen Ausblick angesichts der Erkrankung des Präsidenten. Wir haben uns überlegt, wir reden hier so eine knappe Stunde hier oben und dann gibt es Möglichkeiten für Fragen und zur Diskussion. Wäre mein Vorschlag und wir haben, denke ich, so alles in allem knapp zwei Stunden Zeit, wenn alle Fragen erschöpfend beantwortet sind, hören wir früher auf. Also, so, ich würde aber vorschlagen, wir fangen gleich damit an, weil das in der Regel immer alle interessiert und das ja auch die Medien in den vergangenen Wochen so beschäftigt hat. André, wie sieht es bei Hugo Chavez aus? Was sind die neuen Meldungen aus Caracas bzw. Havanna und wer ist denn momentan eigentlich sozusagen entscheidungsbefugt, entscheidungsmächtig in Caracas? Das wäre so meine Einstiegsfrage.
Ja, im Gegensatz zu einigen selbsternannten Experten maße ich mir natürlich nicht an, mal eben schnell die Diagnose abzuliefern von hier aus. Das schaffen ja angebliche Ärzte aus Miami, Caracas, Madrid, von wo auch immer. Nur leider haben sie ein Problem. Ihre ganzen Prognosen sind allesamt nicht eingetroffen. Das leider nehme ich zurück. Das hat El País ja besonders schön vor ein paar Tagen demonstriert, als sie am letzten Donnerstag auf der Titelseite riesengroß ganz exklusiv ein Foto von Hugo Chavez am Beatmungsgerät im Tode ringend abgedruckt haben. Tja, leider musste diese doch angesehene Zeitung, oder sie war mal, ihre gesamte Auflage zurückrufen, die jetzt schon ausgeliefert war, weil sich herausgestellt hat, und zwar sofort herausgestellt hat, dass dieses Foto gefälscht war. Es stammt aus einem YouTube-Video von 2008. Es hat sich auch der damalige Arzt aus Mexiko zu Wort gemeldet, der diese Operation da gemacht hat, wo diese Aufnahme entstanden ist. Er sagt, also es war ein 45-jähriger Mexikaner und so weiter. Also wirklich, man kann sich das Video auf YouTube auch angucken. Und das Lustige, gut, man könnte natürlich sagen, ja, wer guckt sich YouTube-Videos von 2008 an? Aber genau dieses Foto kursierte schon seit Tagen im Internet und war im venezolanischen Fernsehen schon angeprangert worden, 4 Tage vorher, von Walter Martinez in Dossier als typisches Beispiel von Propaganda. Also und dann kommt El País und entblödet sich nicht, das auf ihre Titelseite zu bringen und entblöden sich dann noch nicht mal dann in Entschuldigung abzugeben bei ihren Lesern, Bei Chavez und seinen Angehörigen war es gar nicht erst nötig. Aber vor allen Dingen dann auch zu sagen, ja, Schuld an dieser Veröffentlichung haben ja Venezuela und Kuba, weil eine Überprüfung der Nachricht nicht möglich war. Also, wenn wir so arbeiten würden, dann wären wir erheblich fantasievoller in der Zeitung. So, wir können es ja nicht überprüfen. Aber mit Journalismus hat sowas natürlich nichts zu tun, mit Dreckschleuder eine ganze Menge. Trotzdem kann ich natürlich sagen, wie geht es Hugo Chavez, wer sind die Statements, die aktuell kommen. Ich habe eben gerade eine Nachricht bekommen aus Venezuela, der Nicolas Maduro, der Vizepräsident, ist heute gerade in Barinas gewesen, in der Heimatprovinz von Chavez, und hat dort angekündigt, dass Chavez in Kürze in die Heimat zurückkehren wird. Genauer natürlich nicht definiert, ob das nun Tage sind, Wochen, vielleicht einen Monat, was auch immer. Das wäre jetzt reine Spekulation. Fakt ist, dass es ihm offensichtlich in den letzten Tagen deutlich besser geht, dass sein Gesundheitszustand im Dezember ernst war. Das wird ja auch offen gesagt in den Statements der Regierung, dass es eine Atemwegsinfektion gab, eine Lungeninfektion gab, dass, wie gesagt, es schwere Komplikationen nach dem Eingriff vom 11. Dezember gegeben hat und dass eben, wie es dann so ist, die Behandlung laufen. Und man kann sich vorstellen, natürlich ist dann so eine Behandlung nach einer schweren OP, die Komplikation hat, ja, natürlich taucht er dann nicht zur Silvesterparty in Caracas auf. Das ist völlig klar. Das aber auch allen ins Stammbuch geschrieben, die sich immer beschweren, es gäbe keine ordentlichen Statements oder keine Berichte über den Gesundheitszustand. Also es hat mittlerweile, glaube ich, 30 Kommuniqués der venezolanischen Regierung gegeben, wo immer wieder gesagt wird, wie geht's ihm. Was nicht genannt wurde oder gesagt wurde, sind natürlich so Sachen wie, er hat heute noch mal eine Bluttransfusion gekriegt, er hat gut geschlafen, er ist in einer Badewanne gewesen und hat darum gebeten, ein rotes Quietscheähnchen mitzunehmen. Also das geht die Öffentlichkeit einfach nichts an. Was die Öffentlichkeit und gerade Venezuela natürlich angeht, ist, wie geht es ihrem Präsidenten? Darüber wurde informiert. Und ich glaube auch, dass die Opposition, die Regierungsgegner in Venezuela einen Riesenfehler gemacht haben, als sie glaubten, die Erkrankung von Chavez ausschlachten zu können, weil es da einfach auch, erstmal, es ging um das Leben eines Menschen. Ganz normal. Und damit macht man einfach schon mal keine solchen politischen Geschäfte in dieser Art und Weise, mit diesen ganzen Spekulationen. Zum Zweiten war es eben auch so, dass es in Venezuela wirklich eine Stimmung gegeben hat und auch noch gibt, die ja aus unserer Sicht doch fremd ist. Also diese Welle von Gebeten für Chavez oder Liebesdemonstrationen für Chavez. Also lässt sich natürlich auch erklären, dass es die Weihnachtszeit noch mit war. Aber das ist natürlich, so etwas kann man nicht dirigieren, nicht erfinden, nicht beschließen von oben, sondern das sind schon spontane Äußerungen gewesen. Und da sind auch viele haben sich daran beteiligt, die in politischen Punkten Kritik an Chavez haben, nicht mit Chavez einer Meinung sind, aber an dieser Stelle dann gesagt haben, er soll auf jeden Fall wieder zurückkommen und wir brauchen wieder Stabilität. Man darf ja nicht vergessen, wir reden über einen Präsidenten, der am 7. Oktober wiedergewählt wurde, mit einer deutlichen Mehrheit, 55%. Die hiesigen Medien haben da ja dann geschrieben, das sei eine knappe Mehrheit gewesen. Ich darf nur daran erinnern, ein paar Wochen später war dann die Wahl von Obama, das war dann eine deutliche Mehrheit mit 51-49%. Nur das Wahlrecht war halt ein anderes dort. Und ich glaube auch, Frau Merkel würde sich nicht beschweren, wenn sie 55% kriegen würde. Ich hoffe allerdings, dass das nicht eintritt. Ja, also vielleicht momentan dazu.
Aber in den Erschweren kam ja dazu zu den wirklich finsteren Nachrichten über den Gesundheitszustand, dass parallel in den Medien von einem Machtkampf in der Regierungspartei berichtet wurde und das sozusagen ein Machtkampf initiiert wurde, sozusagen auf dem Rücken des kranken Hugo Chavez. Also sozusagen, wer übernimmt jetzt die Macht? Hugo Chavez war praktisch abgeschrieben worden vom Großteil der Medien und vielen Venezuela-Experten, wie sie ja heißen. Und es hieß, der Parlamentspräsident und der Vizepräsident sind hier in einem Machtkampf und sozusagen das Lager ist am Ende. Also da ist doch zu dem Zeitpunkt aus Caracas trotzdem nicht wirklich sehr offensiv dagegen vorgegangen worden oder täuscht es. Also die Kampagne konnte ja über zwei Wochen, mehr oder weniger zwei Wochen gefahren werden. Dass es hier sozusagen in den Medien, dass es so einen deutlichen Machtkampf gäbe in der Spitze.
Ja gut, wenn man es kurz beantworten würde, würde man sagen, der Wunsch war Vater des Gedanken. Allerdings, also eine Sache gibt es natürlich, wir brauchen uns gar nicht vormachen, es gibt natürlich in dieser Verein Sozialistischen Partei Venezuelas, in der Regierungspartei, unterschiedliche Strömungen. Das ist der Sinn dieser Partei, das ein sehr, sehr breites Spektrum umfasst. Das hat aber nichts mit Personalspekulationen an dieser Stelle zu tun und auch nicht zu tun gehabt. Es geht ja ganz konkret auf der einen Seite um Diosdado Cabello, den Parlamentspräsidenten, auf der anderen Seite Nicolás Maduro, den Vizepräsidenten. Hintergrund dieser Spekulationen waren Bestimmungen in der venezolanischen Verfassung im Zusammenhang mit dem Amtszeit am 10. Januar. Die Verfassung sieht eigentlich, ungewöhnlich für eine Verfassung im Weltmaßstab, aber sieht eigentlich sehr genau mit Datum festgelegt vor. Der neu gewählte Präsident muss am 10. Januar den Amtseid ablegen. Zweiter Absatz, wenn er das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, kann er diesen Amtseid vor dem obersten Gerichtshof ablegen. Der letzte Absatz hat kein Datum. So, die von Seiten der Opposition und von, ja, im ersten Augenblick auch von relativ vielen Journalisten gesagt worden, ja, da steht, er muss am 10. Januar Amtseid ablegen. Wenn er das nicht kann, was ist dann? Und es gibt dann eben die zwei Passagen drin. Wenn er das nicht kann, übernimmt der Parlamentspräsident die Amtsgeschäfte für 30 Tage und ruft dann Neuwahlen aus. Sollte Chavez innerhalb der ersten 4 Jahre seiner Amtszeit, die Amtszeit des Präsidenten in Venezuela 6 Jahre, innerhalb der ersten 4 Jahre aus Gesundheitsgründen dauerhaft ausfahren, also es gibt diesen Passus da drin, dauerhaft. Dann würde der Vizepräsident für 30 Tage übernehmen und gäbe dann wiederum Neuwahlen. Also auf jeden Fall, sollte der Präsident dauerhaft ausfallen, dann gibt es auf jeden Fall innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen. Das ist diese ganzen Mediengeschichten, die hier in den Agenturen auch immer wieder kamen. Die Forderung nach Wahlen seien die saubere Lösung. Es stellt überhaupt keiner in Frage, in dem Augenblick, wo das akut wird, wird es dort Neuwahlen geben. Der Punkt ist allerdings, dass gerne vergessen wurde, in Anführungszeichen vergessen, dass ja Chavez kein neu gewählter Präsident war und ist, sondern wiedergewählt. Er war natürlich im Amt. Dieser Passage mit dem Parlamentspräsident bezieht sich natürlich darauf, dass ein neuer Präsident den Amtseid ablehnt und dann seinen Vizepräsidenten ernennt. Also war der Ausgangspunkt, es gibt noch gar keinen Vizepräsidenten, also kann ja der nicht übernehmen. Also muss es der Parlamentspräsident machen. In dem Fall gab es das natürlich alles schon. Und es geht um eine reine Formalie zu sagen, wann legt er und vor wem den Amtseid ab. Ich habe interessanterweise bei Spiegel Online mal einen ganz hübschen Vergleich gelesen. Sagte, wenn Frau Merkel auf dem Weg zum Amtseid stolpert und sich ein Bein bricht, verlangt auch keiner Neuwahlen. Ich glaube, das trifft es relativ genau. Diese Diskussion von Seiten der Opposition angeheizt bedeutete natürlich nichts anderes. Es war ja letztendlich völlig egal, ob nun Cabello oder Maduro. Es ging ihnen darum, innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen, bitteschön. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser ganzen Debatte gewesen. Es ist von Seiten der bolivarischen Bewegung sehr deutlich zurückgewiesen worden, unter anderem auch durch eine wirklich Großdemonstration am 10. Januar. Interessanterweise in Anwesenheit von 27 Staats- und Regierungschefs aus ganz Lateinamerika. Es wurde hier in den normalen Medien oder in den bürgerlichen Medien kaum erwähnt. Da stand nur, ja, es gab eine Demo. Und Chavez war nicht da, aber dass José Mujica da war, dass Ortega da war, dass Evo Morales da war, dass der Außenminister Argentiniens da war und so weiter und so fort. Also ganz viele wirklich hochrangige Vertreter fast aller Staaten des Kontinents, die eigentlich zur Vereidigung gekommen wären und in dem Fall gesagt haben, gut, dann gehen wir auf die Kundgebung am Präsidentenpalast. War natürlich eine absolute Großdemonstration. Und was der venezolanischen Linken, der bolivarischen Bewegung inzwischen gelungen ist, ist auf diese Debatte ein bisschen wegzukriegen von diesem unmittelbaren wir beten für die Genesung, wir schicken Liebe und so weiter, sondern das auch politisch zu führen, diese Debatte, und zu sagen, um was geht's hier eigentlich? Wollen wir diesen revolutionären Kurs fortsetzen? Wollen wir die Politik fortsetzen? Und wenn wir das wollen, dann natürlich mit Chavez, aber auch dann, wenn es nicht mehr gehen sollte mit Chavez. Es ist unbestritten, dass Nicolas Maduro der Favorit als Kandidat der bolivarischen Bewegung ist, wenn es Neuwahlen geben sollte. Das hat Chavez ja in seiner Rede, bevor er sich da diesem Eingriff unterzogen hat, unterstrichen. Das wird auch nicht in Venezuela in Frage gestellt. Dieses ganze Herbeigerede von einem Machtkampf war wirklich Wunsch des Vaters des Genannten.
Aber wie kommt denn Maduro bei der Bevölkerung an? Also man sieht ja hier häufig Bilder wie Chavez in seiner Fernsehsendung in Endlos Gesprächen sozusagen interagiert mit der Bevölkerung, wenn er auf Kundgebung gesprochen hat. Da ist, ich sag's mal, eine Bombenstimmung auf der Straße. Der versteht die Leute zu mobilisieren und anzusprechen, hat Charisma. Und also wie vieles macht sich ja an seiner Person fest, an der Stimmung im Land, an der Unterstützung. Gelingt es Maduro, er ist momentan Präsident, Vizepräsident, aber regiert das Land, gelingt es ihm, da ähnlich anzukommen?
Also wäre ich jetzt venezolanischer Regierungssprecher, würde ich dir erstmal scharf widersprechen, dass er Venezuela regiert. Das macht selbstverständlich Chavez. Sie fliegen ja immer hin und Chavez hat jetzt zum Beispiel auch einen Brief an die Staats- und Regierungschefs der CELAC geschickt.
Aber du bist ja nicht der Regierungssprecher.
Er natürlich führt in Caracas derzeit Nicolas Maduro mit O am Ende.
Die Amtsgeschäfte.
Die Amtsgeschäfte, völlig klare Sache. Außerdem bin ich ja zum Glück kein Regierungssprecher. Es ist tatsächlich so, Nicolas Maduro ist natürlich nicht Chavez. Ist völlig klare Sache. Er hat eine völlig andere Geschichte, eine völlig andere Persönlichkeit, nicht weniger spannend, würde ich sagen, als es gibt nicht so wahnsinnig viele ehemalige Busfahrer und Gewerkschafter, die ans höchste Staatsamt irgendeines Landes kommen. Menschen, die in der Liga Sozialistin, in einer marxistischen Partei aktiv waren und so weiter. Und viele haben gedacht, er ist trocken, er ist zurückhaltend und sonst was, weil er natürlich war lange Außenminister bis nach den Wahlen im Oktober und hatte natürlich als solcher ja den Job mit den Diplomaten zu reden, die diplomatische Ebene der venezolanischen Regierungspolitik zu verkörpern, was er offensichtlich sehr gut gemacht hat, was auch westliche europäische Diplomaten anerkannt haben. Die haben, wurde ja hier auch gerne mal zitiert, dann positiv darauf reagiert, dass jetzt Maduro das wird ja alles dann viel sanfter, viel gemäßigter. Der ist nicht so polarisierend. Wenn man sich die Reden von ihm jetzt auf den letzten Kundgebungen angehört hat, dann, also mein erster Gedanke, zum Beispiel bei einer Großkundgebung im Dezember, aber jetzt auch im Januar war mehrfach, anstelle der Opposition würde ich beten, dass Chavez zurückkommt. Weil der Kurs, den Nicolas Maduro verkörpert, an einigen Punkten meines Erachtens noch eine ganze Ecke radikaler ist als das, was Hugo Chavez verkörpert. Beide sind natürlich auch ein Ausdruck einer Bewegung, da braucht man sich ja nichts vormachen. Es gibt, aber sie sind natürlich Persönlichkeiten, die gerade auch in Ländern wie Amerika eine besondere Rolle spielen. Aber Claudia, mein Freund, hat das mal so schön gesagt, dass wir das immer im Fernsehen geguckt haben, wenn man die Augen zumacht, hört man Chavez. Also es ist ein ganz ähnlicher Stil und er ist auch in der Lage, wirklich mitreißend auf Kundgebungen aufzutreten. Aber wie gesagt, dieses dieses Volksgefühl, was es für Chavez gibt, dieses, was im Wahlkampf für uns natürlich auch sehr fremd klingt, als Wahlkampfslogan, Chavez Herz des Volkes, ausgedrückt wurde, das ist natürlich nicht Maduro. Das ist eine völlig klare Sache. Zumal er momentan auch alles tut, um zu verhindern, dass in ihn sowas reininterpretiert wird. Also man merkt immer wieder bei den Kundgebungen, wie unangenehm es ist, wenn Sprechchöre, die auf ihn bezogen sind, losgehen. Also wenn dann plötzlich Nicolas gerufen wird, dann stellt er sich ans Mikro und brüllt Chavez dagegen. Weil es natürlich auch eine klare Sache ist, es geht nach wie vor darum, dass Chavez zurückkehrt. Aber ich persönlich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass wenn diese Situation wäre, dass es Neuwahlen geben würde und Nicolas Maduro dort antritt, er sehr gute Chancen hat gegen einen Kandidaten der Opposition. Der ist ja noch nicht namentlich benannt worden, wer das sein wird. Man kann natürlich vermuten, dass es derselbe Kandidat wie im Oktober sein wird. Aber sie haben selber jetzt am 23. Januar bei einer Saalveranstaltung erklärt, sie werden dann einen benennen. Also sie haben sich selber nicht festgelegt, wer das sein wird.
Aber an welchen Punkten ist er radikaler als Chavez? Einfach um das mal politisch zu verstehen.
Nicht unbedingt im Diskurs, sondern in der Wortwahl. Und das sollte man ja auch nicht verwechseln, weil das ist ja nicht die Radikalität einer Politik. Aber Chavez ist sich bewusst, welche Rolle oder dass die Arbeiterklasse, dass die arbeitenden Menschen Venezuelas zusammen mit den Streitkräften und so weiter eine wichtige Rolle spielen. Aber Chavez hat zum Beispiel marxistische Literatur, marxistische Position zwar gelesen, aber kommt natürlich überhaupt nicht aus dieser Bewegung heraus. Das heißt, das, was Sozialismus für Chavez ist, ist bis heute nicht wirklich konkret in Worte gefasst. Er sagt, er hat zwar seit 3 Jahren, bezeichnet er sich als Marxist, aber wie dieser neue bolivarische Sozialismus für Venezuela aussieht, was das konkret bedeutet, ist bis heute noch nicht so richtig greifbar. Das sah man auch 2007 zum Beispiel bei dieser Verfassungsreform, wo dann ja schon Grundzüge einer sozialistischen Ordnung reingeschrieben werden sollten, was dann knapp abgelehnt wurde. Nicolas Maduro kommt aus der Arbeiterbewegung, kommt aus der Gewerkschaftsbewegung, kommt aus einer marxistischen, linksmarxistischen revolutionären Partei, die mittlerweile in der PSUV von Chavez aufgegangen ist. Und wenn er zum Beispiel auf der Kundgebung neulich dann sagt, wenn ihr euch mit als die Opposition mit einem Streik gedroht hatte, dann gesagt hat, wenn ihr euch mit der Arbeiterklasse anlegen wollt, dann werden wir auch die Antwort der Arbeiterklasse geben. Und er weiß dann, was das bedeutet. Das heißt nämlich dann wirklich diese Sachen, die Chavez nicht angepackt hat, wofür er dann teilweise von links kritisiert wird, sei es noch deutlicher gegen die Einflüsse von privaten Unternehmern zum Beispiel auf die Wirtschaft in Venezuela oder privater Medien wie Globovision oder sonst was, da wirklich noch schärfer vorzugehen und die Geschwindigkeit dieser Umgestaltung in Venezuela dann einfach auch mal zu beschleunigen. Da muss man natürlich sagen, wenn man sich das so aus dem trockenen Sessel von hier aus anguckt, die letzten 14 Jahre, ist das natürlich verglichen mit den Lehrbüchern, die man sich dann vielleicht mal irgendwo zu Rate zieht, noch nicht wirklich viel passiert. Es ist viel passiert, aber nach diesen klassischen Revolutionstheorien fehlt noch eine ganze Menge.
Ja, gut, die Theorie ist ja immer schön. Die Mühen der Ebenen. Du hast die Gewerkschaften angesprochen. Im Buch nennst du den Sozialdemokratischen Gewerkschaftsbund eher eine Mafiastruktur als eine Arbeitervertretung. Das war, glaube ich, zu einem früheren Zeitpunkt des revolutionären Prozesses. Hat sich da was verändert? Also wie stark sind da momentan die Gewerkschaften auf Seiten der Chavistas? Was ist da auf der Gegenseite?
Also die Gewerkschaftsbewegung in Venezuela ist insgesamt sehr schwach, egal für welche Gewerkschaft man anguckt. Das Problem ist, dass es in Venezuela im Prinzip Betriebsgewerkschaften gibt. Und zwar, wenn der Betrieb groß genug ist, nicht nur eine, sondern da kann dann eben jeder auch nochmal seine Gewerkschaften gründen. Die können dann sehr klein sein, die können auch sehr groß sein, je nachdem, Betrieb her. Und diese Betriebsgewerkschaften können sich dann in Föderationen zusammenschließen, regional oder eben nach Branchen. Und diese wiederum sich dann an die großen Gewerkschaftszentralen anschließen. Das ist der klassische Gewerkschaftsbund, war die CTW, dieser sozialdemokratisch dominierte Gewerkschaftsbund, eine Gewerkschaftsorganisation, die eben durch die Nähe zur Aktion Demokratica, also dieser sozialdemokratischen Partei, sehr enge Verbindungen bis 98 in die damaligen Regierungen hatte. Und in den Jahren dann nach Chávez' Amtsantritt, vor allen Dingen im Putsch 2002 und in dieser Reportage 2002, 2003, also genau vor 10 Jahren, die ganz entscheidende Rolle als eigentlich führendes Kommando der Opposition darstellt und sich wirklich an den Staatsschein, den Putschversuchen und so weiter beteiligt hat. Es gibt von Seiten der bolivarischen Bewegung mehrere Versuche, muss man sagen, eigene Gewerkschaftsbünde aufzubauen. Es gab die UNET, damals entstanden ist, Nationale Arbeiterunion. Es ist allerdings, muss man ganz offen sagen, sie gibt es noch. Es sind auch dort eine ganze Reihe von Betriebsgewerkschaften und Föderationen auch organisiert. Es ist allerdings nicht gelungen, sie zu einem so großen, schlagkräftigen Gewerkschaftsbund zu machen, wie wir ihn von der Größe meinetwegen hierzulande damit assoziieren. Vor allen Dingen ist es auch nicht gelungen, ihn wirklich zu einer einheitlich handelnden Organisation zu schaffen, sondern er ist sehr schnell durch die verschiedenen Strömungen, die es in der Linken, in der venezolanischen revolutionären Bewegung gibt, paralysiert worden, weil einfach sehr unterschiedliche Tendenzen dann versucht haben, die Kontrolle über diesen Gewerkschaftsbund zu nehmen. Mittlerweile gibt es einen zusätzlichen Gewerkschaftsbund, einen bolivarischen sozialistischen Arbeiterverband, der vor einigen Monaten gegründet wurde, wo man verkürzt sagen kann, der ist eigentlich regierungsnah. Also das ist eigentlich ein Regierungsverband, weil einige Strömungen, einige Gewerkschaften, vor allem auch von Staatsanstellten zum Beispiel, nicht unbedingt die Kritik an der Regierung, die auch von der UNET kommt, mittragen wollten. Generell muss man aber sagen, dass ein verschwindend geringer Teil der Beschäftigten in Venezuela einer dieser Organisationen tatsächlich angehört, Mitglied ist, dort aktiv mitarbeitet oder Ähnlichem, sondern sie eigentlich im Alltag kaum wahrnehmbar sind. Es wird am 1. Mai wieder anders sein, da wird es dann wieder große Demonstrationen geben, zu denen natürlich die Gewerkschaften aufrufen, aber die eigentliche Mobilisierung sind dann die jeweiligen politischen Lager. Das ist die Opposition auf der einen Seite, die bolivarische, die revolutionäre Bewegung auf der anderen.
Mhm. Wenn ich es richtig sehe, ist es ja in den 14 Jahren auch nicht gelungen, ich sage jetzt mal, die Massenmedien davon abzubringen, in regierungsfeindliche Berichterstattung zu fahren oder eigene Massenmedien aufzubauen. Letzteres weiß ich nicht, deswegen wäre sozusagen das für mich schon von Interesse. Man muss ja immer sagen, das Gute ist ja, dass die Massenmedien, man darf sie ja auch nicht sozusagen überdramatisieren, die Bild-Zeitung in Deutschland, Bild-Zeitung ist ja nicht, Bild hat es ja auch nicht geschafft, in 10 Jahren Kriegsbeteiligung Deutschlands die Bevölkerung dafür zu begeistern. Also, aber wenn davon die Rede ist, und auch im Buch beschreibst du es ja detailliert, die Massenmedien sind auf jeden Fall gegen Chavez.
Es ist tatsächlich noch, dass der größte Teil der Sender nach wie vor kommerzielle sind. Einige dieser Sender haben mittlerweile Abstand davon genommen, sich zum Oppositionssprachrohr in dem Sinne zu machen, wie das 2002 noch war, wo man wirklich sagen konnte, da waren die gesamten privaten Kanäle allesamt Stimmen, die den Putsch unterstützt haben. Mittlerweile kann man sagen, gibt es eigentlich noch einen großen regierungsfeindlichen Sender, das ist Globovision, der sich selber Nachrichtensender schimpft. Die anderen kommerziellen Sender sind nicht unbedingt Chavez-freundlich, aber machen das, was ja eigentlich ihre Kernkompetenz ist, also Telenovelas und andere Billigsendungen. Das war früher auch schon im Wesentlichen so, nur sie haben es dann immer gekoppelt mit Hetze. Die venezolanische Regierung und vor allen Dingen auch die Basisbewegung haben in den letzten Jahren sehr massiv dagegen gesteuert. Es gibt mittlerweile hunderte Basisradiostationen, Basisfernsehsender auf lokaler Ebene in Stadtteilen wie in Caracas zum Beispiel, also in Lady Dresse Enero in Caracas zum Beispiel. Es gibt linke Tageszeitungen. Das war früher nicht der Fall, auch staatlicher. Zum Beispiel in Correo del Orinoco, eine landesweit vertriebene Zeitung, die den Namen trägt, die einst Bolívar seiner Zeitung gegeben hat. Und Zeitungen wie Ciudad Caracas, eine Zeitung, die in Großauflage kostenlos jeden Tag in Caracas verteilt wird, also auch um dagegen zu steuern. Speziell für den Correo del Orinoco kann man auch sagen, dass es wirklich eine lesbare, journalistisch interessante Zeitung ist. Sie macht natürlich keinen Hehl draus, welcher politischen Richtung sie kommt, machen wir auch nicht. Aber man darf es jetzt nicht glauben, man hätte dort ein, sagen wir mal, Zentralorgan klassischen Zuschnitts, sondern es wird dort auch berichtet, was war auch die Opposition, was passiert dort, was haben die für Kampagnen und Ähnlichem, sofern die Opposition die Reporter von diesen Medien reinlässt. Es gibt immer wieder Situationen, dass die bei oppositionellen Pressekonferenzen oder Veranstaltungen die Reporter der staatlichen Medien schlicht und einfach nicht reingelassen werden oder wie es bei der Kundgebung am 23. Januar gewesen ist, dann sogar tätlich angegriffen werden, wenn sie versuchen, Interviews zu machen. Es gibt eben auch von staatlicher Seite eine ganze Reihe Fernsehsender. Mittlerweile, früher war es, also vor 10 Jahren war es ja noch so, dass es nur einen einzigen staatlichen Kanal gab. Mittlerweile sind es mehrere, Vive, es gibt Avila TV in Caracas, eher Jugendkanal und so weiter und so fort. Über die Qualität dieser staatlichen Fernsehsender wäre auch nochmal sehr viel zu diskutieren. Also das speziell, was der eigentliche Staatskanal, also WTW, angeht, ist es schon, wenn man den sich den ganzen Tag angucken würde, doch relativ schwer zu ertragen. Aber zum Glück ist das nicht der einzige Kanal von denen, den man gucken kann. Es ist nach wie vor so, dass man in Venezuela in Caracas auch feststellen kann, dass da wirklich ein geteiltes Sehverhalten gibt. Diejenigen, die die kommerziellen Sender und Globovision gucken, die gucken eigentlich nie die staatlichen und umgekehrt. Ich habe also wenig Leute getroffen, die wirklich querbeet hin und her zappen. Klar, wenn mal überhaupt nichts läuft, dann schaltet man dann doch mal auf den anderen, aber die es eigentlich gucken, es ist wirklich eine Zweiteilung. Und das ist natürlich auch einer der Gründe dafür, warum die Regierung nach wie vor immer wieder zu diesen Cadenas Nacionales trifft, also das greift, also dieser Anordnung, alle Rundfunk- und Fernsehsender für Botschaften der Regierung zusammenzuschalten. Es ist seit Chavez Erkrankung weniger geworden. Ob es in der Menge notwendig war, muss, kann man diskutieren. Aber es war eben einfach auch eine Lehre aus den Putschversuchen von 2002, dass es nur diese Möglichkeit gibt, überhaupt die Wahrheit oder die Sichtweise der Regierung auch über die Kanäle zu transportieren, die von den Regierungsgegnern geguckt werden. Das ist übrigens in Lateinamerika nicht ungewöhnlich, dieses Privileg der Regierung, Sender zu schalten. Das gibt es in Kolumbien zum Beispiel, in Argentinien und anderswo ganz genauso. Nur das wird hierzulande zum Beispiel eigentlich selten thematisiert.
Ja, hierzulande passiert es ja eigentlich nur, wenn in Großbritannien jemand heiratet aus dem Königshaus oder stirbt. Da legen wir es ja, dass es auf 5 Kanälen parallel läuft, freiwillig zusammengeschaltet. Vielleicht noch ein letzter Punkt zu noch nicht ganz gelösten Problemen der Revolution. Das du auch ansprichst im Buch, es ist nach wie vor nicht gelungen, der Korruption Herr zu werden. Mir ist nicht ganz klar, sozusagen auf welchen Ebenen im Land die angesiedelt ist, also wie tief sie reicht, weil das ja dann sozusagen wirklich ein zermürbender Prozess ist, ein zermürbendes Phänomen, das auch die Masse der Bevölkerung betrifft. Also was muss man sich darunter vorstellen?
Also das Problem bei Korruption, und das ist auch nicht unbedingt exklusiv für Venezuela, sondern schon in eigentlich der gesamten Region so ist, dass dieses Problem sehr, sehr tief reicht. Und die Frage ist, also wenn man in Venezuela mit Menschen spricht, sagt natürlich jeder, ich bin gegen Korruption. Völlig klare Sache. Man findet eigentlich keinen, der dafür ist. Logisch. Gibt es ja hier auch nicht, aber wie wir alle wissen, gibt es hier natürlich auch überhaupt keine Korruption. Und unsere Flughäfen werden auch alle pünktlich fertig. Nur, es gibt ein Phänomen, das ist gerade in Caracas, gerade in Venezuela, das ist ja schön zu merken, weil dort hat in den letzten Jahrzehnten ist die Bevölkerung relativ schnell gewachsen. Während sie früher, das eigentlich ja noch eine sehr kleine Bevölkerung war, und gerade auch in Caracas zum Beispiel immer noch relativ wenig Menschen war, sodass eigentlich traditionell, die kennen sich alle. Alle sind irgendwie, entweder man kennt sich, also Bekannte von Nachbarn, Großtante vom Nachbarn, die, oder das ist die Schwester von der Freundin, von der Tante, von, also ich bin immer wieder fasziniert, wie da alle Welt sich kennt. So, und das ist natürlich dann die, eigentlich schön, klar, es ist nicht ganz anonym, nur man hat natürlich immer mal jemanden, den man kurz mal anrufen kann, wenn man Hilfe braucht. So, du, ich habe keine Lust, so lange da anzustehen. Kannst du mal kurz helfen, dass dieser Zettel nach oben rutscht? Das ist ja dann schon fast die Bürokraten, aber es fängt dann eben bei an, so, kannst du mir diesen Stempel trotzdem noch geben, auch wenn die Öffnungszeit schon vorbei ist? Du arbeitest doch da und ich schaff's nicht. Das ist ja Freundschaftsdienst, macht ja nichts. Aber dann möchte derjenige, der den Stempel gegeben hat, bei der nächsten Gelegenheit natürlich irgendwie diesen Freundschaftsdienst zurückhaben und so weiter und so fort. Und so fängt das an, ist in einer Situation, wo die Institutionen schwach sind, wo einfach also eine Bürokratie einfach auch da ist, wo er versucht wird, eben Missbrauch oder sonst was durch neue Regelungen oder neue Ministerien oder Ähnliches zu stoppen, dass dir teilweise gar nichts anderes übrig bleibt, als so einen Anruf zu machen. Damit untergräbst du natürlich wieder das Funktionieren dieser Institution. Wenn du aber auch darauf hoffst, dass wenn du dann diesen institutionellen Weg ganz genau gehst und nichts anderes machst, kannst du eigentlich davon ausgehen, es passiert nichts. Oder es dauert halt Ewigkeiten oder Ähnliches. Sie versuchen es immer wieder mit Gesetzen zu regeln, dass zum Beispiel eine sehr gute gesetzliche Bestimmung in der Verfassung drin ist, dass jeder Anspruch darauf hat, dass sein Anliegen von den Behörden in angemessener Zeit bearbeitet wird. In dem Augenblick, wo es nicht bearbeitet wird, gilt der Antrag als angenommen von Seiten des Staates. Nur, wann ist angemessen? Und was bedeutet es, wenn er dann angenommen ist, wenn ich dann bei den Behörden trotzdem nicht durchsetzen kann? Also das sind so Sachen, die man eben nicht per Dekret überwinden kann. Und da ist, ich würde einfach mal die Prognose wagen, diejenigen, die am lautesten von hier aus die Korruption und Bürokratie in Südamerika anprangern, wären diejenigen, die am lautesten schreien würden, wenn da wirklich radikale Maßnahmen, die ja im Prinzip damit bedeuten würden, man sprengt eigentlich diesen gesamten Staatsapparat mal in die Luft, die würden dann sofort lautstark protestieren.
Ja, also für mich das Gegenbeispiel ist ja das Verbot, den Männern, die den Müll abholen an Weihnachten, eine Flasche Wein rauszustellen oder eine Currywurst zu spendieren. Das sind ja absurde Züge, die es hierzulande annimmt, um die vermeintliche Korruption zu bekämpfen im Irrglauben. Da wird jetzt vielleicht ein Mülltürer Schwarz noch gelehrt. Also es ist zumindest verständlicher jetzt, was mit gemeint ist. Ich weiß nicht, ob der Begriff Korruption der richtige Begriff für...
Also es gibt schon auch die klassische Korruption, aber man sie gar nichts vormacht. Also wo dann einfach Geld drüber geschoben wird und so. Das ist massiv da. Nur ich habe versucht, was so die Wurzeln dabei sind und wie schwierig es dann, die Wurzeln anzupacken. Weil jeder, der wegen Korruption in den Knast gesteckt wird, wird natürlich sofort der Verdacht, warum der und nicht der? Und so ist es dann sind es dann automatisch plötzlich politische Gefangene. Weil es kann ja nicht sein, dass es Regierungsleute sind. Ja, natürlich fliegen die auch aus der Regierung raus, wenn sie dann korrumpiert werden und so. Aber das sind eben...
Aber vielleicht, was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die Chavez oder die Chavistas bisher erreicht haben? Also was passiert denn als erstes sozusagen, wenn sie sich bei einer Wahl nicht mehr durchsetzen würden für die Masse der Bevölkerung? Was sind denn sozusagen die positiven Dinge, für die sie auch gewählt werden, was hierzulande ja auch nicht durchdringt, weil sozusagen eine antichavistische Berichterstattung dominiert?
Also die wichtigsten Ergebnisse dieser Regierungszeit von Hugo Chavez von 14 Jahren bolivarischer Revolution, kann man ganz klar sagen, erstens, dass er den armen Menschen, den ausgegrenzten Bevölkerungsschichten wieder Gesichter und Stimme gegeben hat, ein Selbstbewusstsein gegeben hat, ihre Forderung zu erheben, wieder aufzutreten, die Interessen wahrzunehmen, einzufordern und was sie eben an Sachen auch wieder ausdrückt, wie welche gestiegene Wahlbeteiligung es gibt, wenn man einfach die absoluten Zahlen kommt, wie viele Leute stimmen. Wir können ganz konkret feststellen, die aus dem Ausbau des Bildungssystems in Venezuela, man kann jetzt diskutieren, welcher Prozentsatz Analphabetismus noch dort existiert. Fakt ist, dass er nach lateinamerikanischen Maßstäben jetzt sehr gering ist, so dass die UNESCO ihm diesen Titel ein vom Analphabetismus befreites Gebiet gegeben hat, Venezuela, durch kubanische Unterstützung, was man ja auch nicht vergessen darf. Es sind diese Aspekte der Gesundheitsversorgung, dass überhaupt Zugang zu Ärzten dort ist, in den ärmeren Vierteln. Und es sind auch Infrastrukturprojekte, die klingen von uns aus gesehen erstmal klein nebensächlich, wie eine Seilbahn aus der Innenstadt den Berg hoch. Nur wenn man weiß, dass das der einzige Weg nach San Agustin hoch zum Beispiel ist, weil sonst nur Treppen dort hochgehen und der Weg da hoch in die obersten Gebiete dann locker 3 Stunden dauert, bergauf trampeln, kann man sich vorstellen, was das für Menschen, die dort oben leben müssen, bedeutet. So, das sind Maßnahmen, die dort eingeführt wurden und vor allen Dingen auch ein ständiges Werben dafür, sich an der Basis selber zu organisieren, die Probleme selber in die Hand zu nehmen, selber nach Möglichkeiten zu suchen, Probleme zu lösen, nämlich und nicht nur immer nach oben zu warten. Das ist natürlich ein widersprüchlicher Prozess. Dann sei es natürlich auch von Seiten der Regierung diese Gestalt Hugo Chavez omnipräsent, muss man sich nichts vormachen. Aber es ist tatsächlich diese Dialektik zwischen ich verbinde meine Verbesserung mit Chavez und ich muss mich selber darum kümmern, dass es besser wird, die versuchen sie Venezuela wirklich umzusetzen, meines Erachtens auch mit nicht geringem Erfolg.
Das sind ja auch Dinge, die man, glaube ich, nicht mehr nehmen kann. Also wenn man jetzt an Ägypten sieht, die Masse der Bevölkerung hat durch den Sturz von Mubarak ein unheimliches Selbstbewusstsein, politisches Bewusstsein erlangt und geht natürlich jetzt weiter für ihre Ziele auf die Straße. Aber ist es denn denkbar jetzt, dass beispielsweise die Sozialprogramme sind ja auch wichtige Sozialprogramme aufgelegt worden, dass die zweifelsvoll wieder zurückgenommen werden? Weil es ist anders, es ist sozusagen politisches Bewusstsein, politische Idee, Organisierung für die Dinge zu kämpfen. Aber die sind für viele Tausend, Hunderttausende sind ja diese konkret aufgelegten Sozialprogramme. Das ist man auch richtig.
Also ich würde davor warnen, zu früh zu glauben, dass irgendetwas unumkehrbar wäre. Das hat auch Chavez selber im Wahlprogramm zum Beispiel auch nochmal eigentlich sehr deutlich unterstrichen, dass eben noch nichts unumkehrbar ist. Es hat sich immer wieder gezeigt bei Regionalwahlen zum Beispiel, wenn dort, wie zum Beispiel vor 4 Jahren dann, wenn dort oppositionelle Gouverneure drankamen, dass dann sehr schnell die dortigen Sozialprogramme, die Missionen runtergefahren wurden, sofern das in der Kompetenz der jeweiligen Gouverneure dann dort lag, dass dann einfach gesagt wurde, ja, diese Räumlichkeiten brauche ich für meine eigene Abteilung, da müssen die Ärzte jetzt raus. Oder da kann jetzt keine Außenstelle der bolivarischen Universität drin arbeiten, weil da muss das Finanzamt rein. Also ähnliche Sachen. Da gab es dann zwar Proteste, aber es ist in solchen Fällen zum Beispiel noch nicht mal da gelungen, wo sie da die Zentralregierung hinter sich hatten, das auch wirklich immer zu verhindern. Und es ist natürlich auch so, dass bei vielen Menschen wirklich noch so ein Reingehen ist, der Staat tut was für mich oder Chavez tut was für mich und deswegen sage ich ihm Danke und deswegen wähle ich ihn. Das ist natürlich erstmal noch nichts, worauf man wirklich aufbauen kann. Das ist nicht bei allen, das ist aber nach wie vor ein Teil derjenigen, die Chavez wählen. Dieser Teil würde, wenn eine Mehrheit aus irgendwelchen Gründen mal gegen Chavez ist. Wir haben ja immer 40, 45% Stimmen gegen Chavez von Anfang an gehabt. Und es ist immer ziemlich stabil, wenn es mal weniger werden wie bei der letzten Präsidentschaftswahl unter Rosales 2006 oder so. Das ist ja eigentlich die Ausnahme. Das heißt, wenn es dort wirklich mal eine Wirtschaftskrise gibt, die ernsthaft ist, wo die Regierung nicht mehr in der Lage ist, materiell was zu leisten, ist die Frage, wie weit ist dann das Bewusstsein da, zu sagen, da gehen wir jetzt durch. Und das gehen wir jetzt durch auf diesem Kurs. Weil sei es, weil wir gar nicht schuld dran sind an der Situation, sei es, weil es nötig ist, momentan Kräfte anzuhalten, um was Besseres zu erreichen oder Ähnliches. Aber es ist natürlich so, die Leute haben gesehen, was möglich ist. Und es ist ja auch kein Zufall, dass im Wahlkampf im Oktober zum Beispiel Enrique Capriles, der Oppositionskandidat, im Prinzip gerade in der Spätphase des Wahlkampfs sich schon den Vorwurf erwehren musste, er wollte alles genauso machen wie Chavez, weil er eigentlich bei all diesen Sozialprogrammen gesagt hat, ja, mache ich alle weiter, nur ich verbessere sie. Er wollte dann die Ärzte weitermachen, also die Ärzteversorgung machen, aber eben ohne die Kubaner möglichst. So, dass die Kubaner da aber nicht sind, weil sie da gerade so gerne sind oder weil Chavez den kubanischen Dialekt da schöner findet als den venezianischen oder ähnlichem, sondern weil es auf der Grundlage der venezolanischen Herrschaft nicht möglich war, diese Versorgung zu machen und parallel eben diese Ausbildung von Ärzten und Pflegern aus Venezuela läuft. Vielleicht nicht in dem Tempo, was man gerne möchte, aber sie läuft ja. Sind natürlich Punkte, das muss den Menschen klar sein, dass das ein Zusammenhang hat zwischen dieser revolutionären Politik und diesen Sozialprogrammen. Aber von daher, ich glaube nicht, dass es nicht zurückzudrehen wäre. Also die Hoffnung drauf, man kann es nicht zurückdrehen, gab es Nicaragua, die gab es hierzulande 89, also da.
Nein, so habe ich es auch nicht gemeint, sondern was droht denn verloren zu gehen? Das ist immer möglich, das sagen ja gerade die Nachbarländer. Ich würde vorschlagen, ich beende von meiner Seite das Nachfragen und sonst ist es so einseitig.
Zu dem Co-Referat von dir brauche ich eigentlich wenig zu sagen. Ich glaube, habe manchmal auch immer den Eindruck, die Linken sind mal sehr gut in der Lage, die Probleme überall da zu lösen, wo sie nicht sind. Also wenn wir irgendwie nur ansatzweise mal so ein bisschen in die Richtung gehen würden, wie die Compañeros in Lateinamerika, jetzt egal bei aller Kritik oder sonst was, dann wären wir hier schon mal eine ganze Ecke weiter. Stattdessen müssen sich da eher, wir schaffen es ja nicht mal zu verhindern, dass aus Deutschland da die Einmischung zum Bremsen stattfindet. Wir schaffen es ja nicht mal, solche Leute zur Rechenschaft zu ziehen, wie die Friedrich-Naumann-Stiftung, die Putschisten ganz offen unterstützt und so weiter. Also wenn wir das hier nicht hinkriegen, brauchen wir, glaube ich, die Forderungen nicht eben. Das andere heißt natürlich nicht, dass man Sachen, Entwicklungen nicht auch diskutieren kann und auch durchaus kritisch diskutieren kann. Weil natürlich, wir müssen auch aus diesen Erfahrungen für uns lernen, zu gucken, was ist dafür von uns eigentlich anwendbar, verwendbar, aber ich hoffe, dass das auch der Blickwinkel ist, den wir dabei berücksichtigen sollten. Viel mehr will ich da momentan, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Man könnte natürlich noch stundenlang auch weiter diskutieren, auch gerade die Einzelaspekte gehen noch absolut in die Tiefe weiter diskutieren, aber wie gesagt, wir können gerne jetzt noch mal ein, zwei Stündchen bei einem Glas Wein auch weiter diskutieren, aber in der großen Runde ist es, glaube ich, möchte ich einfach mal, auch wenn ich jetzt noch geredet habe, dein Wort dann einfach als Schlusswort zum Schlusswort erklären. Okay. Erstmal vielen Dank, Frau Reitmeister.